Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 5. Mai. Los Angeles hat ein himmlisches Zeichen gesetzt. Mit dem ersten großen Konzert seit 14 Monaten, seit Ausbruch der Pandemie. Wax Live hieß die Veranstaltung im dortigen Stadion. Im Publikum 27.000 Menschen, die in Amerikas Krankenhäusern in den ersten Reihen gekämpft hatten gegen die Pandemie. Alle jetzt mit Impfung im Stadion, alle mit Abstand, alle mit Maske. Ausgestrahlt wird das Konzert am Ende dieser Woche. Reden wird der Präsident Joe Biden und es gibt Live-Performances, zum Beispiel von Superstars wie Jennifer Lopez. Brian Johnson, die Stimme von AC/DC, ist auch dabei. Er wird diesen Klassiker beisteuern. Musik als Problemlöser, als Trostspender, aber auch als Fanfare zum Kampf. Das hat sich bewährt. Das Wax Live Konzert von Los Angeles steht in einer großen, in einer weltweiten Tradition. Wenn die Geschichte sich schneller dreht, wenn uns fast schwindelig wird, wenn der Wunsch nach Veränderung übermächtig ist, dann, genau dann, werden die großen, die historischen Konzerte organisiert. Das war schon in Woodstock so im Jahr 1969. Die damalige Jugend rebellierte gegen das Alte, gegen das Reaktionäre und stellte den Vietnamkrieg der Amerikaner in Frage. Joe Cocker beschwor das Gemeinschaftsgefühl von Woodstock mit einem Beatles-Cover With a Little Help from My Friends. I will try not to sing out of key. Oh, baby, have you back. Woodstock schrieb Geschichte, auch weil sich die Welt danach verändert hat. Der Vietnamkrieg wurde schließlich beendet. Das Lebensgefühl der Hippies zog im Bürgertum ein. Freie Liebe, freies Denken, dem Spießer ging es bald schon an den Kragen. 1985 dann wurde wieder ein Konzert veranstaltet, das Weltgeschichte schrieb. Es ging diesmal gegen den Welthunger, der in Äthiopien und anderen afrikanischen Staaten viele Opfer forderte. Der Name des Konzerts Live Aid, der Kopf dahinter Bob Geldof. Er holte große Namen ins Wembley-Stadion in London und zeitgleich ins JFK-Stadion in Philadelphia. Dort traten auf Santana, Bryan Adams, Mick Jagger, Madonna, in London dann zeitgleich David Bowie, Sting und der unvergessene Freddie Mercury. Das Thema war gesetzt, Afrika rückte ins Zentrum der Weltpolitik endlich. Am 11. Juni 1988, und zwar ebenfalls im Wembley-Stadion, war es wieder soweit. Politik und Musik haben sich zusammengetan, um zum 70. Geburtstag von Nelson Mandela dessen Freilassung zu fordern. Das Apartheid-Regime in Südafrika hielt ihn im Knast gefangen, zu diesem Zeitpunkt bereits seit 25 Jahren. Eine junge Frau namens Tracy Chapman berührte bei diesem Konzert im Wembley-Stadion ihre Gitarre und damit die Herzen von Millionen. Don't you know, we're talking about a revolution that sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution that sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds. 2 Jahre später war Nelson Mandela frei. Das System der sogenannten Rassentrennung in Südafrika wurde nochmals 4 Jahre später, 1994, endgültig beendet. Mandela wurde Präsident, Tracy Chapman hatte die Hymne einer neuen Zeit geschrieben. Nun rückte der Klimaschutz ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Politik stellte sich wieder mal taub, die Industrie produzierte CO2 und millionenfach Hilflosigkeit. Die Musik wurde erneut zur Hilfe gerufen. 2007 beim Live-Earth-Konzert traten Künstler auf allen 7 Kontinenten für 24 Stunden gegen die globale Erderwärmung auf. Es war ein Konzert gegen die Ohnmacht, gegen die Sprachlosigkeit, ein Konzert auch der Wut auf die Eliten. Sogar The Police trat erstmals wieder gemeinsam auf. Sting sang Roxanne. Wir lernen, große Konzerte weisen auf große Probleme hin. Wenn es ernst wird, dann werden Gitarre und Schlagzeugstöcke ausgepackt. Bevor ein Problem gelöst wird, muss es sich schließlich erst Gehör verschaffen. So freuen wir uns denn auf Wax Live am Wochenende. Corona ist schließlich nicht vorbei. Für die Ärmsten der Armen hat das Impfen noch nicht einmal begonnen. Die Musik muss der Pharmaindustrie und den Politikern der wohlhabenden Länder erst noch einheizen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Viele Familienunternehmer haben das Problem, den geeigneten Nachwuchs zu finden, zumal es in der Familie manchmal gar keinen Nachwuchs gibt. Und so kommt das Thema Verantwortungseigentum ins Spiel. Ein Eigentumsbegriff ohne ein Familienmitglied. Ich spreche darüber mit 2 Top-Ökonomen, mit Professor Lars Feld.
Ich bin für dieses Verantwortungseigentum, weil es eine gute Alternative bietet zu den existierenden Rechtsformen.
Und mit Professor Justus Hauke.
Ich habe eine gewisse Skepsis, die Motivation an den Erträgen eines Unternehmens zu partizipieren, ist doch bei vielen stark und reizt auch an. Und gerade das soll ja durchbrochen werden.
Außerdem, Verkehrsminister Andreas Scheuer will die Straßen sicherer machen. Und wie das gehen soll, bespreche ich gleich mit Pionier-Chefredakteur Michael Brücker. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski spricht über das aktuell meist diskutierte chemische Element der Wall Street, den Wasserstoff. Und wir schütteln den Kopf über die Operation Abendsonne im Berliner Regierungsviertel. Und wir staunen über die internationale Holzknappheit. Heute ist ein großer Tag für die Familienunternehmen in Deutschland. Denn viele haben ein Nachwuchsproblem. Zu wenig Kinder, Sie wissen schon. Und im Fall der Unternehmer muss es ja auch nicht irgendein Kind sein, sondern das Richtige. Also eines, das Lust und die Fähigkeit besitzt, die Firma zu führen.
Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und er geht. Boogie.
Es geht um nichts Geringeres als den Eigentumsbegriff selbst. Es wird versucht, ihn neu zu definieren. Kann man nicht auch, so fragen die Reformer, auch Eigentümer sein ohne Blutsverwandtschaft? Ohne die alte Reihenfolge Vater, Mutter, Kind schafft der Staat die Möglichkeit für ein sogenanntes Verantwortungseigentum. Denn damit würden betriebliches Eigentum und Verwandtschaftsgrade entkoppelt. Auf Einladung der Stiftung Verantwortungseigentum sprechen darüber von 10 Uhr bis 12.30 Uhr Friedrich Merz, Armin Laschet, Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner und der Sachverständigenratsvorsitzende IEDM, Professor Lars Feld. Und mit dem sprechen wir genau jetzt über die Sache selbst. Spinnerte Idee oder hat das Ganze Substanz? Einen schönen guten Morgen, Professor Feld.
Einen schönen guten Morgen, Herr Steingart. Grüßen Sie.
Die Unternehmer haben sich was Neues ausgedacht, denn sie haben Nachfolgeprobleme. Es gibt nicht überall mehr Söhne und Töchter, die die Firma übernehmen wollen. Und da gibt es jetzt die Idee eines neuen Eigentumbegriffes, der sich loslöst von der Genetik, von der Familie. Das müssen Sie uns erklären.
Ja, die Idee ist unter dem Stichwort Verantwortungseigentum lanciert. Die Idee ist, dass das Unternehmen übertragen werden kann auf nicht der Familie angehörige Personen, sodass wir ein Unternehmen haben in einer besonderen Eigentumsstruktur, die es aber erlaubt, die schwierigen sonstigen Konstruktionen, die man in dieser Form typischerweise hat, also Stiftungskonstruktionen und Ähnliches, die dann teuer sind, eben zu umgehen.
Aber wird die Firma dabei dann verschenkt, zum Beispiel an einen tüchtigen Manager oder wem gehört die Firma dann?
Ja, können Sie sich dann unterschiedliche Konstrukte vorstellen. Also die Idee ist dann schon, dass der Eigentümer die Anteile am Unternehmen in dieses Verantwortungseigentum überführt und die Anteile dann eben auch verteilen kann. Aber es werden keine Gewinne über die Anteile bezogen. Die Gewinne fließen in das Unternehmen voll hinein. Und es ist dann möglich, den Unternehmenszweck, den sich der Unternehmer, der das macht, der Eigentümer des Unternehmens gedacht hat, in die Zukunft hineinzutragen. Also ohne die Sorge, dass dann irgendwie auf dem Kapitalmarkt jemand das Unternehmen übernimmt und es vom Zweck her völlig umorientiert.
Frau Köcher von Allensbach hat eine Umfrage gemacht unter Familienunternehmern. Wie findet ihr die Idee, war die Frage. Ein Gutteil findet die Idee ziemlich klasse und andere sind sehr ablehnend, weil sie sagen, das ist ein tiefer Eingriff auch in unsere Eigentumsordnung. Ich frage Sie als Ökonom, der ja was hält von dem, was wir im Grundgesetz verabredet haben, mit dem Eigentum, das zwar da ist und nicht enteignet werden darf, das verpflichtet. Was passiert hier mit dem Eigentumsbegriff?
Naja, das Eigentum wird sozusagen Eigentum dieser Gesellschaft, ja, also derjenigen, die dann die Gesellschaft noch stützen, ohne dass sie die Anteile weiter veräußern können. Auf diese Art und Weise erhält man dieses Unternehmen. Also man muss sowieso sagen, es ist eine Alternative zu den sonstigen Rechtsformen, die existieren, die ganz normal am Privateigentum angeknüpft haben. Und auch dieses hier knüpft ja letztlich am Privateigentum mit an. Der Unternehmer überlässt ja das Unternehmen jetzt nicht dem Staat, es wird nicht sozialisiert im engeren Sinne. Das hätte man ja bei einer Stiftungskonstruktion auch so, dass man gemeinnützige Stiftungen gründen müsste oder eine privatnützige Stiftung gründen müsste und auf die Art und Weise das Eigentum überträgt an die Stiftung. Also von daher sind die Unterschiede zum geltenden Recht nicht besonders stark, was den Eigentumsbegriff anbetrifft. Der Unterschied besteht hauptsächlich darin, dass die heute existierenden Konstruktionen über Stiftungen halt sehr, sehr teuer sind. Und das Verantwortungseigentum würde ganz normal den klassischen unternehmerischen Zweck, nämlich die Gewinnorientierung, voll durchziehen und voll beibehalten, nur eben, dass die Gewinne in das Unternehmen fließen, so wie wir heute auch in Kapitalgesellschaften einbehaltene Gewinne haben, die zur Reinvestition zur Verfügung stehen.
Was mache ich, wenn der Mann an der Spitze die Verantwortung, die man ihm übertragen hat bei diesem Verantwortungseigentum, wenn er die nicht rechtfertigt, der Mann oder die Frau, werde ich den jemals wieder los?
Der Mann oder die Frau an der Spitze ist ähnlich zu sehen wie die Männer und Frauen, die als Vorstandsvorsitzende bei Kapitalgesellschaften agieren. Sie haben also die Möglichkeit, Vertragskonstruktionen zu wählen und über diese Verträge entweder bei deren Auslaufen oder durch deren Kündigung dann auch die Spitze auszuwechseln. Da ist also nicht daran festgehalten, das zwingend mit jemandem aus der Familie zu besetzen, wie wir das bei Familienunternehmen traditionellerweise haben. Und damit vermeidet man natürlich auch manche der Konflikte, die wir in Familien bekommen, auf diese Art und Weise.
Das heißt, Sie sind dafür?
Ich bin für dieses Verantwortungseigentum, weil es eine gute Alternative bietet zu den existierenden Rechtsformen, was andere Themen anbetrifft, die damit immer wieder verknüpft werden. Also beispielsweise, dass es dadurch Sondervorteile gäbe, etwa im Steuerrecht. Da bin ich ein bisschen skeptischer.
Okay, Verantwortungseigentum ja, aber keine steuerlichen Privilegien, richtig?
Absolut.
Dann bedanke ich mich für diese klare Einschätzung der Situation und Ihr Votum. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Tschüss, Herr Stanker.
Nicht alle stehen der neuen Idee so wohlwollend gegenüber wie Professor Feld. Professor Justus Haukapp zum Beispiel hat zumindest mal Zweifel, ob sich die Sache mit dem Verantwortungseigentum wirklich eignet, einer Firma neue Perspektiven zu eröffnen. Warum nicht verkaufen oder fusionieren, wenn doch kein Nachfolger in Sicht ist? Hören wir seine Position. Einen schönen guten Morgen, Professor Haukapp.
Ja, guten Morgen, Herr Steingart.
Das Verantwortungseigentum ist in Mode gekommen als neuer Begriff. Viele denken, das könnte die Lösung für so manche Nachfolgeproblematik sein. Sie haben ein paar Fragen, richtig?
Ich habe eine gewisse Skepsis, dass es wirklich so viel bringt, wie sich manche erhoffen. Die Motivation, an den Erträgen eines Unternehmens zu partizipieren, ist doch bei vielen stark und reizt auch an. Und gerade das soll ja durchbrochen werden hier, indem eben die Entscheidungsrechte und die Partizipation an den Früchten der Entscheidung getrennt wird. Und das mag im Einzelfall gut klappen, aber ich bin skeptisch, dass das systematisch gut klappt.
Die Frage ist doch vor allem, wie funktioniert eine Firma, wenn der Gründer nicht mehr ist in der nächsten, vielleicht dann auch in der übernächsten Generation? Lässt sich das durch den Begriff und die rechtliche Verankerung des Verantwortungseigentums, lässt sich das alte Geschäftsmodell perpetuieren oder ist das nicht schon eine Festlegung für die Zukunft, die nur gegen die Wand fahren kann?
Man könnte die Frage einfach mit Ja beantworten und im Prinzip legen Sie genau die Finger in die Wunde mit der Frage, denn jeder weiß, kein Unternehmen, was es heute noch gibt, sieht so aus wie vor 30 Jahren, geschweige denn vor 50 Jahren. Die Welt entwickelt sich weiter, Technologien entwickeln sich weiter, Globalisierung, alles Mögliche. Das heißt, in Unternehmen ist immer ein größerer Anpassungsbedarf und der besteht auch darin, zu restrukturieren, Teile aus Unternehmen zu verkaufen, gegebenenfalls auch neue Teile zuzukaufen. Und da kommen wir schon zu dem Problem, insbesondere wenn man sagt, wir müssen restrukturieren. Wer garantiert dann, dass nicht doch viele Stücke aus dem Unternehmen herausverkauft werden? Wie kann man das tatsächlich sicherstellen? Wie kann man also diese Flexibilität, die man auch braucht, aufrechterhalten, ohne gleichzeitig Gefahr zu laufen, dass genau das getan wird, was die Befürworter des Verantwortungseigentums nicht wollen, nämlich dass das Tafelsilber verscherbelt wird?
Bertolt Beitz und das fast symbiotische Verhältnis zur Krupp-Dynastie könnte ja vielleicht als ein Beispiel gelten, aus dem man lernen kann, denn hier hat ja eine Dynastie keinen Nachfolger mehr hervorgebracht und in Gestalt des alten weisen Mannes jemanden auf die Villa Hügel gesetzt, von dem sie glaubte, dass er das in der Tradition der Familie fortführt. Ist das ein gutes Beispiel für Verantwortungseigentum?
Das ist sicherlich kein besonders gutes Beispiel. Die Probleme der Governance-Strukturen von ThyssenKrupp und Thyssen sind ja hinreichend bekannt. Die Stiftung sah sich jetzt genötigt, eines der Filetstücke, die Aufzugssparte, zu versilbern. Das ganze Unternehmen ist doch mit erheblichen Problemen belastet. Und allgemein scheint mir das auch nicht so ganz klar zu sein, woher dieses Misstrauen in gewisser Weise doch die Marktwirtschaft resultiert, die man da wiederfindet beim Verantwortungseigentum. Denn hier ist ja offenbar die Überlegung vorhanden, dass derjenige, der das Unternehmen dann kauft, denn selbst wenn ich es verkaufe, muss es ja einen Käufer geben, dass der nicht das Beste mit diesem Unternehmen machen will. Und das ist doch eigentlich verblüffend, würde ich sagen. Denn normalerweise würde man denken, ein Käufer versucht gerade das Beste mit dem Unternehmen zu machen und es nicht mutwillig zu zerstören.
Gut, es geht ja um Familieneigentümer, die keinen Nachfahren haben zum Beispiel und das Unternehmen natürlich am liebsten so weitergeführt sehen möchten, wie sie es auch geführt haben. Das ist ja der Kerngedanke. Deswegen verkaufen sie es nicht an einen Hedgefonds, deswegen fusionieren sie es nicht mit dem größeren Wettbewerber und versuchen so ein Stück weit ihr Erbe, wenn man so will, ihr ideelles Erbe zu sichern.
Das ist richtig, aber auch ein Hedgefonds kann ja nicht besonders viel Geld damit verdienen, wenn er alles kurz und klein haut und Werte zerstört. Er kann vielleicht das Unternehmen neu strukturieren und in anderen Teilen verkaufen, aber das kann ja nur letztendlich wertsteigernd auch für den Hedgefonds sein, wenn die Käufer, die er dann wiederum findet, wenn er das Unternehmen einmal verkauft, glauben, mit den Unternehmensteilen mehr anfangen zu können in irgendeiner Weise. Also eigentlich sorgt der Kapitalmarkt ja auch dafür, dass sich effiziente Unternehmensstrukturen herausbilden und nicht, dass Unternehmensstrukturen systematisch so entstehen, dass sie wertmindernd sind.
Die Initiatoren dieses Vorstoßes wollen natürlich nicht das klassische Eigentum durch dieses neue Verantwortungseigentum ersetzen, sondern sie wollen ja im Grunde nur eine zusätzliche Form, eine zusätzliche Rechtsform auch schaffen, in der ein Unternehmen weitergeführt werden kann. Dagegen spricht doch wahrscheinlich nichts, das als eine von vielen Möglichkeiten anzubieten.
Nein, dagegen spricht überhaupt nichts, denke ich. Die Marktwirtschaft lebt von dem Wettbewerb, auch vom Wettbewerb die Ideen. Und wenn jemand überzeugt davon ist, dass das die beste Governance-Struktur ist für ein bestimmtes Vorhaben, dann sollte er die Möglichkeit haben, das auch ohne besonders hohe Bürokratiekosten realisieren zu können. Deswegen stehe ich dem auch in dem Sinne positiv gegenüber, zu sagen, wenn das jetzt einfach nur die Kosten senkt, die man ansonsten hätte, wenn man aufwendige Stiftungslösungen sich einfallen lassen müsste, die eigentlich das Gleiche erreichen, dann sollte man doch diese Bürokratiekosten abbauen und diese neue Eigentumsform ermöglichen. Aber ich glaube nicht, dass sie ultimativ sich in großem Stile durchsetzen wird.
Ja, okay. Ich denke, wir haben das Thema einmal umrundet. Sie haben deutlich gemacht, Sie sind kein erbitterter Gegner des Verantwortungseigentums, aber Sie erwarten sich davon auch kein Allheilmittel.
So kann man das zusammenfassen. Das ist vermutlich die Sicht von liberalen Ökonomen.
Vielen Dank, Herr Aukap.
Gerne.
Wenn Sie selbst Lust haben, sich an dieser Debatte zu beteiligen, dann mischen Sie sich ein, heute und zwar direkt in das Gespräch der Herren Laschet, Merz, Lindner und Co. Um 10 geht's los und es wird jede Frage im Livestream registriert und hoffentlich auch beantwortet. Den Livestream finden Sie unter www.neue-rechtsform.de. www.neue-rechtsform.de. Viel Spaß, wir werden uns das Ganze anhören und morgen früh berichten.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da legt unser Bundesverkehrsminister, der Andi Scheuer, kurz vor Ende der Amtszeit einen 10-Jahres-Plan vor. Und zwar einen 10-Jahres-Plan für die Verkehrssicherheit. Bei mir ist jetzt der Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker, um uns aufzuklären, was in diesem Plan drinstehen wird und sollte. Michael, schönen guten Morgen.
Ja, Gabor, schönen guten Morgen. Andreas Scheuer hat einen Plan vorgelegt, wie wir sicherer mobil sein können und dabei technologische Kompetenz nutzen, zum Beispiel Sensorik oder künstliche Intelligenz. Wir haben zwar so wenig Verkehrstote wie nie, 2724 waren es im vergangenen Jahr, aber es sind natürlich 2724 zu viel. Und deswegen sollen jetzt bestimmte technologische Hilfsmittel uns dabei helfen, den Verkehr sicherer zu machen. Zum Beispiel, so heißt es im Bericht, ich zitiere, das Frustrationsniveau von Fahrzeugführenden frühzeitig und über technische Sensorik zu erkennen. Das soll künftig möglich sein.
Okay, und wenn die Technik das dann erkannt hat, Mick, heißt das dann, das Auto sendet jetzt, ich sag mal, Elektroschocks in Richtung des Fahrers, wenn der zu aggressiv ist?
Naja, Elektroschocks werden es wohl nicht sein, aber die Bordelektronik könnte dir als Fahrer dann mitteilen, dass du dich beruhigen sollst und dass du zu aggressiv unterwegs bist. Also das Auto, das spricht mit dir, um dein Fahren sicherer zu machen.
Warum übernimmt das Auto dann nicht gleich das Fahren? Mich würde das Ansprechen nur aufregen.
Ja, dazu steht auch einiges Spannendes in diesem Bericht drin. Denn die Experten gehen wirklich davon aus, dass wir Menschen fehleranfälliger sind, wenn wir das Fahrzeug führen, als es der Computer wäre. Und natürlich, als Beispiel, der Computer trinkt keinen Alkohol. Einer der Hauptgründe, warum es zu Unfällen und auch Verkehrstoten kommt, ist immer noch Alkohol am Steuer. Da soll uns irgendwann auch die Computer und die Maschinen retten.
Und was hat der Staat da zu suchen? Was will der Verkehrsminister tun? Will er Geld ausgeben für diese Techniken?
Er will Geld ausgeben, das ist genau richtig. Forschungen ermöglichen, künstliche Intelligenz in diesen Verkehrsbereich lenken, um dann zu besseren Ergebnissen und auch Regeln zu kommen.
Vielen Dank, Mick, für die Aufklärung.
Bitteschön, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Heute schauen wir mal genauer auf das chemische Symbol mit dem Buchstaben H. Auf den Wasserstoff also. Gemeinsam tun wir das mit Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Im Fokus stehen ja gerade Unternehmen wie Ballard Power aus Kanada. Diese Firma stellt auf Wasserstofftechnologie basierende Brennstoffzellen her. Und auf die, Sophie, ist die Autoindustrie ziemlich scharf, stimmt's?
Ja, und das Ausschlaggebende für diese Nachfrage der Autobauer ist oft das politische Umfeld gewesen, die Richtlinien des Gesetzgebers, sei es jetzt in der EU oder in den USA. Und deswegen sah es hier lange Zeit auch so gut aus für die Aktien von eben, du hast es angesprochen, Ballard Powers. Die Investoren waren begeistert von der Idee, dass die beiden Regierungen mehr für grüne Energie tun und ausgeben will. Und auf diesen Paradigmenwechsel im Weißen Haus hin haben die Ballard-Aktien im Jahr 2020 um 226% zugelegt, einschließlich eines Anstiegs um 55% im vierten Quartal. Da scheinen also so einige die Strategie Buy the Rumors, Sell the News angewendet zu haben. Sprich, sie haben auf die Gerüchte hingekauft. Und gleichzeitig sind die Aktienpreise eben super hoch gestiegen, sowohl bei Ballard Powers als auch zum Beispiel beim norwegischen Anbieter Neil. Und sie sind sicherlich auch in den Blasenbereich quasi angestiegen. Der Trigger waren jetzt die schlechten Ergebnisse von Ballard. Am Montagabend hat Ballard Powers einen Verlust von 6 Cent pro Aktie gemeldet bei einem Umsatz, der um 26% nochmal geschrumpft ist innerhalb eines Jahres. Also Verlust bei einem solchen innovativen Unternehmen hin oder her, aber dass sie noch schrumpfen bei einer solch hohen Bewertung ist eigentlich nicht akzeptabel für die Anleger. Es gibt übrigens einen sehr berühmten Kritiker auch der gesamten Methode des Wasserstoffantriebs, nämlich Elon Musk. Der hat gesagt, er findet die Idee idiotisch, Zitat. Er hat natürlich einen starken Anreiz, das zu sagen, weil er baut natürlich Elektroautos.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Regierung Angela Merkel auf den letzten Metern ihrer Amtszeit ausgerechnet da fleißig wird, wo es besonders wehtut. Bei den Ausgaben für neue Planstellen. Einmal bewilligt bleiben diese Planstellen für immer. Im Berliner Regierungsviertel hat gerade die Operation Abendsonne begonnen. Übersetzt bedeutet das, Minister aller Regierungsparteien befördern kurz vor der Bundestagswahl ihre Vertrauten oder schaffen für den Parteinachwuchs neue, attraktive, vor allem aber zusätzliche Stellen im Staatsapparat. Wer weiß, wer nach dem September regiert. Der Steuerzahler zahlt die Partie, so viel steht auf jeden Fall fest. Und einer, dem das nun gar nicht passen kann, ist Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler. Er ist richtig sauer und er erklärt uns jetzt mal, warum.
Es muss im Bundeskabinett Klarheit darüber herrschen, dass diese Operation Abendsonne alles andere als angebracht ist. Angela Merkel selbst muss dafür sorgen, dass die Minister und Ministerinnen zurückhaltend mit Beförderungen vorgehen, dass nur wirklich gebotene Beförderungen durchgeführt werden. Und Neueinstellungen sollte es aus meiner Sicht überhaupt nicht geben, bevor nicht eine neue Bundesregierung installiert ist.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das Holz hierzulande allmählich knapp wird. Gründe dafür gibt es laut der Experten mehrere. Der böse Borkenkäfer sei schuld, heißt es. Na klar. Außerdem wird weniger Wald gefällt wegen des Forstschädenausgleichsgesetzes. Und zudem baue alle Welt gerne das Reihenendhaus mit Holz aus. Ist ja nachhaltig und schick und warm, aber irgendwann wird's dann halt knapp. und der Jojo-Lockdown hat dem Holz den Rest gegeben. Überall werden jetzt neue Nester gebaut. Scared to be lonely. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.